Liebe Leute, willkommen zu The Parrot Talks. Es ist das neue Format, das für den Possibilisten kommt, der Pirat übernimmt und entert. Aber die Möglichkeiten sind deswegen nicht weniger. Der Possibilist wird sich einfach weiterhin in der Sendung einnisten und über Möglichkeiten reden. Und heute rede ich über das Schatzheben meines Buches. Das Buch ist da. Es ist ein wunderbarer Kick-off gleich für das neue Format, das nämlich mein Buch hier ist. Und ich habe Dr. Cordelia Eule, die Verlagschefin vom Alwin Verlag, und meine nicht versteckte Schreibcoach, mit der ich jetzt 2 Jahre an dem Buch gearbeitet habe. Hallo Cordelia.
Hallo Florian, herzlichen Glückwunsch zu dieser Meisterleistung. Ich bin total stolz auf dich. Hm. Ja, also das Cover, ich habe schon viele Rückmeldungen gekriegt, allein das Cover triggert.
Ja, triggert schön, gell?
Triggert schön. Und ich weiß auch, in dem Buch werden ein paar Dinge die Leute triggern. Und genau das ist ja das Ziel der Übung gewesen. Mhm.
Aber eigentlich, ich will es auch ausführen, ich wollte eigentlich Bewegung reinbringen. Also ich habe jetzt nicht einfach Bock, alle rumzutriggern und möglichst quasi kontroverse Pole aufzuziehen, wo die Leute sich wieder wahnsinnig, sondern nee. Ich glaube, es ist ein chilliges geschoben werden oder gezogen werden durch aber etwas, was in dir als liebe Leserin, Leser bereits wohnt und dann eben in Bewegung kommt. Also so, glaube ich, würde ich meine Trigger gern verstanden wissen.
Das werden dir deine Leser dann zurückmelden.
Ja, sehr schön.
Genau. Aber dadurch, dass es ja in einem ganz großen Rahmen eine autobiografische Reflexion ist, ist es mit diesem bisschen Rückenwind geben für eigene Reflexionen. Und da darf einen ja auch was triggern. Ich meine, sonst kommen wir gar nicht auf die Idee, irgendwas nochmal zu überdenken und nach einer neuen Perspektive zu fragen.
Ja, genau. Und diese ist interessant, dass ich eine Kategorie gefunden, also dass wir eine gefunden haben, autobiografische Reflexion, sehr schön. Genau, jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist nicht so, dass ihr jetzt quasi meine Geschichte lesen müsst, sondern ich habe natürlich einfach meine Geschichte benutzt, um aufzuzeigen, mit welchen Orientierungsmethoden, Experimenten ich unterwegs war, damit es mir gelingt, dieses Well-Performing auch selber zu trainieren, weil können tue ich es nicht, aber ich kann es halt jeden Tag trainieren. Vielleicht müssen wir da kurz mal sagen, was das eigentlich ist, oder? So, wo fangen wir auf?
Ja, Well-Performing für mich ist dieser Begriff gefüllt durch die Frage, kann liebevoll erfolgreich sein? Und jetzt weiß ich ja, dass du sagst, die Männer würden das vielleicht anders formulieren, aber ich bin ja deine Inkognito-Schreibcoach. Also für mich war in unseren Vorgesprächen zu dem Buch diese Frage ist echt hängen geblieben. Mhm. Und die finde ich wunderschön. Und für mich ist die Antwort das Well-Performing. Mhm.
Ja, vielleicht wollen wir das kurz, also ich kurz mal definieren, also woher es dann eigentlich so kommt. Also ich komme natürlich aus dem High-Performing. Also ich hatte natürlich Lust als junger, aufstrebender, ambitionierter Mensch, der Bock hatte, jetzt auch irgendwie in diesem Markt mitzuspielen. Damals ja die Agentur, das heißt, das war so das Vehikel, das dann wirklich gezogen hat. Die erste Firma war Fashion, das war mehr wirklich ein Experiment während Studium und Gymnasium, zuerst im Studium dann. Aber eigentlich das mit dem Markteintritt war ja dann über die Agentur. Und da war natürlich, ja, was braucht es jetzt zum erfolgreich sein? Und da war natürlich eigentlich nur das alte Bild des harten Arbeitens, viele Stunden, eben früh aufstehen, als erster kommen, als letzter gehen, der ganze Scheiß. Ja, so.
5 a.m. Club.
Genau. Mhm. Ich glaube, es hat schon eine Magie in diesem Frühaufstehen für die, die gern früh aufstehen. Es gibt aber dann Menschen, die ja quasi dein Nachname als, als Rhythmus haben, ja, nämlich die Eulen, ja.
Ja.
Und die einfach sind nicht dafür gemacht und die probieren aber dann es trotzdem, weil diese Stimme des 5am Clubs halt so laut wurde und man sich dann da reinzwängt und sich fragt, warum es sich so scheiße anfühlt oder sogar, dass du eben dich verheizt. So. Gut, ich hatte jetzt das Glück, dass ich mich nicht verheizt hat, aber dieses drüber nachdenken eben, wie kann ich ambitioniert bleiben? Wie kann ich dabei gesund bleiben? Und wie macht jetzt alles eigentlich auch noch Spaß und kann erfolgreich sein? Für das habe ich halt irgendwas gesucht und viel ausprobiert. Und der Begriff hat mir dann deswegen gefallen, weil ich eh auch in so Kontakt war mit diesem Sourcework. Einerseits ja vom Peter König, andererseits vom Tom Nixon. Niki hat das auch noch, meine Frau, aus Ausbildung noch gemacht. Und da war das so im Feld, dieses Sourcework. Wer ist die Quelle? So. Und dann war irgendwie einfach sehr schön, dass The Well eben auch die Quelle heißt. Das ist für mich schon im Fall ein wichtiger Anker, dieses wirklich aus meiner Quelle oder in Kontakt sein mit meiner Quelle und aus diesem Wisdom, aus dieser Weisheit heraus dann eigentlich gestalten, wie ich gerne leisten, arbeiten, wirken, was es dann auch immer ist, möchte. Das war, glaube ich, so mal der erste Kontakt. Und dann natürlich aus diesem ganzen emotionalen Intelligenz-Eck, wo ich die Ausbildung habe, war natürlich dieses Well-Being auch da. Und für mich war immer auch schon das Wellness. Einerseits kann ich nicht so gut entspannen und empfangen und mir was gönnen, zugegeben. Deswegen war für Wellness für mich immer... Was ist das für ein Scheiß? Gleichzeitig wirklich so im Sinn von, hey, das ist was für Weicheier. Brauch ich nicht, ja, aus der Härte argumentieren. Und aber eigentlich dann jetzt, was, wo ich wirklich, aber das finde ich Sachen, die kann man, muss man so nicht mehr sehen, aber was ich immer noch überprüfenswert finde, ist diese Logik des harten Arbeitens und dann Wellness als Kompensation. Und was ich ja sehe, ist, dass die Menschen nicht zwingend mit Wellness aus der Scheiße kommen. Genau. Und deswegen ist es eher Wellbeing. Da fällt mir auch gerade noch eine Anekdote ein. Die Niki und ich haben nämlich gesagt, es ging eigentlich von von Fitness. Wir haben ja irgendwann verstanden, dass wir nicht mehr so viel handwerklich sind, also uns bewegen müssen. Also von Fitness war so die erste Ding. Ah, wir müssen was für den Körper tun. Dann Wellness, das war nämlich so eine Kombo von Körper und Geist.
Ja.
So. Und wir sind nachher weitergegangen, das kommt jetzt aber im Buch gar nicht vor, zu Makeness.
Mhm.
Das heißt, das Machen als eben wohltuendes, aus der Quelle agierendes Lebensform.
Ja.
Das war interessant. Das hat nämlich dann schon 2017 hat das schon ein bisschen so angefangen. Dort haben wir dieses Wort nämlich so gehabt. Gut, ja, auf jeden Fall, das Wellness kommt aus der Quelle und andererseits eben auch sehr auf die Selbstfreundschaft, die Selbstliebe eben bedacht, wenn ich im Leisten bin und nicht einfach von mir fordere, weil ich kann natürlich, mein Geist, mein Körper macht viel mit.
Und du hast, also was ich jetzt noch ein ergänzen möchte, ist, dass dein Buch im Business-Kontext platziert ist. Also, und da ist es ja immer so die Frage, wer bin ich als Person? Also wir bringen ja uns als Person rein, auch mit dem, was uns privat beschäftigt oder belastet, auch mit dem, was wir an Hobbys, an Vorlieben haben. Und das gibt ja dann so ein bisschen... Also deswegen würde ich jetzt auch eher sagen, Makeness würde ich auch eher mit diesem, eher im privaten Bereich und das Well Performing ist schon ein Begriff, den wir mehr in dieses Leisten, in dieses Arbeitsumfeld packen. Und da ist auch dein Buch angesiedelt, genau.
Ja, genau, danke für die Einordnung auch noch. Ja, weil... Ich bin ja Unternehmer und mich interessiert natürlich, dass wenn ich zwischen, sagen wir mal, 8 bis 16 Stunden in dem Feld bin, in diesem Feld, das ich beacker, nicht das Kampffeld, da versuche ich mir auch möglichst aus diesem Bild rauszuhieven, es ist das Beackern, das sich kümmern, das, was wir eigentlich ja auch aus dem Handwerk kennen. das ist kampfesfrei und den, das beackern eben und das Feld aufzuziehen, das war, ist für mich wichtig, dass es Business ist, weil ich bin halt nicht so viel im Privaten. Ja? Ich arbeite jetzt nicht 8 Stunden und habe dann quasi nochmal 8 Stunden Hobby, sondern ich bin eher wirklich im Business und möchte, dass da die Menschen möglichst gut durchkommen.
Ja, ich würde sagen, also durchkommen, es wäre mir ja jetzt schon viel zu wenig. Also, weil es in deinem Buch ja auch darum geht, wie kann ich das, was ich für mich selbst als Wahrheit herausgefunden habe, was ich brauche und wie ich am besten eben lebendig leisten kann, wie kann ich das allen anderen im Team um mich herum auch ermöglichen? Und was passiert, wenn jeder in diesem State ist, das Gefühl zu haben, hey, hier, ich leiste in meiner vollen Lebendigkeit, was passiert dann in so einem Unternehmen, in so einem Team? Und das finde ich wahnsinnig faszinierend an deiner Geschichte, an deiner Reflexion.
Ja, okay, danke fürs Hochheben. Weil, ja, also durchkommen ist das eine genau. Und das andere ist wirklich dieses, es ist nicht das Gegenteil von High Performing. Es ist nur das Gegenteil von ungesund. Also eigentlich könnte man auch sagen, es ist halt dieses gesunde High Performing und eben nicht diese Logik, die man halt auch bei Sportlerinnen und Sportlern halt immer wieder sieht. Ich meine, die Körper sind manchmal wirklich dann so kaputt, das ist einfach mega krass. Die besten Sportlerinnen und Sportler machen Pause, die ohne, denen geht es nicht so gut. Aber diese Verbissenheit, damit man da an die Spitze kommt, die braucht es scheinbar. Aber die braucht es bei uns jetzt im Business nicht für jeden. Und trotzdem gibt es einen Sweet Spot zwischen an die Spitze drängen und sich total verausgaben und einfach ambitioniert, lebendig, freudvoll leisten.
Ja.
Und das würde ich gerne aktivieren, weil dieses, sehr interessant, man kann meinen Titel ja zweifach verschieden, also zweimal verschieden betonen, oder? Also man kann sagen, lebendig leisten statt totarbeiten. Dann wäre eigentlich totarbeiten ja zusammengeschrieben. Und im Sinn von, ich mache mich kaputt. Ja, so. Das Zweite ist aber, lebendig leisten statt tot arbeiten. Das heißt, du bist eigentlich leer dort, wo du bist, machst halt das Zeug, aber eigentlich bist du innerlich eh schon gekündigt. Also das eine ist eigentlich quasi ausgedrückt für die innere Kündigung und das andere ist eigentlich für das Burnout.
Ja,
genau. Ja, sollen wir mal was reinlesen?
Ja, wollte ich auch gerade. Ich würde gerne einen Beitrag hier anknüpfen mit dem, was du über deinen Leistungsweg geschrieben hast, weil dich vielleicht noch nicht jeder so in dieser Phase kennt, über die du auch geschrieben hast in deinem Buch mit der Unterüberschrift Mein Leistungsweg.
Cool.
Mein Leistungsweg ist gepflastert von intrinsischer Motivation. Schon früh hatte ich Lust, Dinge zu gestalten. Schon als Teenie mochte ich Design. Ich habe Skier- und Skateboard-Decks designt. Ich habe Kleidungsstücke gezeichnet. Das Zeichnen war ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich habe mit Comics das Zeichnen gelernt und mit einem Freund geübt, wie die großen Comiczeichner ihre Geschichten in Bilder verpacken. Diese frühe Lust, Dinge zu gestalten, mündete in der Gründung des ersten Jugendhauses, dem Mitbeleben unseres Skate- und Snowboard-Shops und dem Mitorganisieren eines Open-Air-Festivals bei uns im Ort. Alles lustvolle Räume, um Dinge auszuprobieren und den eigenen Ausdruck zu leben. Jetzt geht es noch ein bisschen weiter, auch wie du dann in das Agenturleben einsteigst. Ich überspringe jetzt ein bisschen was, weil ich eigentlich noch auf was anderes hervorheben wollte. So wirkte ich als Grafiker und Screen-Designer mit Branding, Flyern, Briefschaften, Broschüren und Webseiten. Auch wenn das ein Leisten für jemand anderes war, war es doch für die eigene Tasche. Ich motivierte mich selbst, morgens aufzustehen und an meinen Arbeitsplatz in meiner Wohnung zu gehen. Mit einer Aufgabe, die mir sehr gelegen war, konnte ich so mein eigenes Geld verdienen. Nach wie vor wollte ich studieren. Ich entschied mich für die Züricher Kunstuniversität. Dafür musste ich mich das erste Mal im Leben bewerben und es lag mir schon damals nicht. Ich verstand nicht, wie die Bewertung wirklich funktionierte. Ich wusste nur, dass von über 100 Bewerbungen 16 Studentinnen und Studenten aufgenommen würden. Dafür erstellte ich nächtelang eine multimediale Präsentation meiner bisherigen Stationen und gestalterischen Leistungen. Das Gespräch selbst verlief eigenartig. Das Studienleitungsteam wollte mich immer wieder in irgendeine Ecke stellen. Das konnte ich erfolgreich parieren. Ich ließ mich nicht fangen und konnte aufzeigen, dass mich das Künstlerische interessierte, gepaart mit unternehmerischer Erfahrung. Ich konnte glaubhaft machen, dass ich zwar mehr aus dem Design als aus der Kunst kam, aber durch mein rebellisches Wesen durchaus in der Kunst bestehen würde. Ich nahm diese Hürde und konnte mit dem Studium der medialen Künste beginnen. Diese Erfahrung des Leistens, damit man wo mitmachen konnte, war für mich auch schmerzhaft. Warum gibt es die Instanz, die sagt, ob ich mitmachen darf oder nicht? Ich hatte den Markt als sehr frei erlebt, nachdem ich gelernt hatte, wie ich mich dort bewegen musste, dass ich wählen kann und dass mein Input einen gewissen Output auslöst. Das heißt, mein Leisten erzielte nach dem Gymnasium und dem ersten unternehmerischen Tun schnelles Feedback. Wenn ich etwas machte, erlebte ich eine sofortige Wirkung. Doch jetzt wollte sich jemand dazwischenstellen und bestimmen, ob ich Erfolg haben durfte? Was vorher der direkte Weg war mit dem Markt und dem Kunden, wurde durch den Chef in der Agentur und den Studienleitenden im Studium unterbrochen. Ein Middleman, der mich bewerten konnte, mir im Weg stehen, mein Leisten einschätzen und beurteilen konnte. Diese Art des Leistungsverständnisses war für mich eigenartig, ja befremdlich, und hatte vor allem eines befeuert: den Widerstand gegen Autorität. Das Studium war zum Glück so offen gehalten, mit so wenig Pflichten, dass es mein nächster Spielplatz wurde. Ein Gestaltungsraum, in dem ich viele Dinge im Bereich des Designs und der Technologie ausprobieren konnte.
Yes, danke. Ah, schon schön. Ja, also es ist irgendwie das dritte Mal, dass ich was höre, dass mir wer was vorliest, was wir geschrieben haben. Aber ja, abgefahren ist das immer wieder.
Okay.
Lustig, dass mein Körper immer wieder, das letzte Mal ja auch schon, mit Hitze reagiert. Ja, es ist wie so, also ja, aufregend, das auszuhalten. dass der Text so daherkommt. Ja, hey, es möge euch schmecken da draußen, was da so drin steht. Und vielleicht erkennt ihr euch, oder hoffentlich eben erkennt ihr euch da drin, nicht weil ihr so sein müsst wie ich, sondern weil es Anteile einfach gibt, die aktiviert werden, wo ihr sagt, das erinnert mich. Weil ich habe gestern gerade mit einem Freund geredet und er hat auch gesagt, hey, was wurde eigentlich anders? Und weil früher war alles so leicht. Und es war dann schon so, dass man eben diese Geldbeträge plötzlich anfängt. Die rutschen dann so ins Zentrum. Er hat früher Küchen gemacht und hat gesagt, hey, ich habe früher einfach den Leuten als 26-Jähriger gesagt, ja, weißt du, ich koche dann hier so und so. Und dann haben die Leute gesagt, was, du kochst? Und er hat gesagt, ja, geil, oder? Logisch koche ich und ich mache es halt so. Und dann, und nicht irgendwie, jetzt muss ich noch eine Küche verkaufen für 50.000, wäre es noch gut eigentlich, wenn ich so eine noch hätte. Sondern einfach, mach einfach locker drauf. Und das kenne ich. Das war dort genau gleich. Ja. Also ich habe einfach alles ausprobiert, was mir im Weg stand. Bin ich umflossen, so gut ich es konnte. Mhm. Abgefahren, ja. Dass sich das so verändert im Leben. Aber auch das, ich würde da gerne mit dem in Kontakt gehen und eben das mich das nicht so im Zentrum fließen lassen, sondern eigentlich dieses freudvolle Leisten hochhalten. Und das ist natürlich, je mehr Familie, je mehr Ballast sozusagen auch materiell man aufbaut. Da wird es halt eng.
Naja, und je mehr Leute mit ins Spiel kommen, desto mehr andere Meinungen begegnet man und muss sich da ja eben auch dann wieder positionieren.
Ja, voll.
Und das, wenn das gelingt, so wie du es beschreibst, mit einem freudvollen Ansatz und nicht dieses, ich muss mich beweisen und bewähren und genau.
Und das ist aber interessant, weil das ist zum Beispiel ein Thema. Es gibt dann Themen, die noch nicht ins Buch so wirklich eingeflossen sind, die aber quasi über den Prozess mit dem Buch aktiviert wurden, wie eben das Beweisen. Ja? Jetzt heiße ich ja noch Visa, ja, also quasi auf Schweizer heißt, musst du halt bewiesen. genau, insofern, ich versuche mich möglichst nicht zu bewiesen und zu beweisen, für wen, bei wem. Und da merke ich natürlich, da gibt es Instanzen, ja, also Papa immer noch, muss mich beweisen, hat er gar nie verlangt, ja, Ex-Business-Partner, wo man sagt, dir zeige ich es schon noch, wie ich es so richtig mache. Mhm. Das ist ein Scheiß, der einfach nicht erledigt ist. Aber eben, ich glaube, auch da ist es schön, wenn man die Orientierung hat, wie man das angehen könnte und eben nicht einfach im Schmerz bleibt. Und auch wenn es wehtut, auch wenn der Schmerz da ist, hey, der Schmerz ist Information. Mhm. Ich war gerade heute Morgen, habe mir gedacht, oh Gott, ja, jetzt im Podcast so rein, habe ich eine Spritze bekommen in mein Schultergelenk. Ja, schön, so eine schöne 5 cm Spritze rein damit. Hatte ich noch nie. Und dann hat er gesagt, ja, Sie können gerne Schmerzmittel nehmen. Und gesagt, ah, nee, also wenn ich es aushalte und wenn es nicht so weh tut, ist es ja eigentlich Information. Ich möchte ja wissen, wie meine Schulter darauf reagiert und nicht einfach das wegdimmen oder weg. Ja. Und ich glaube, das ist es. Also diese Lebendigkeit kommt durchs Hinschauen, in Kontakt gehen und das ist und da ist aber eben schön, wenn man ein bisschen Orientierung hat. Und zu diesen Orientierungspunkten habe ich halt Sachen ausprobiert, die ich jetzt vor allem im zweiten Teil dann aufzeige. Vielleicht zu den Teilen, also der erste Teil ist dieser autobiografische, so will ich es nicht, oder? Und ich will es lernen, wie es nicht geht. Quasi. Der zweite Teil ist dann eben die Orientierungsexperimente, die ich gemacht habe und mit welchen Methoden oder Tools ich heute arbeite, die aber jetzt nicht in totale Methodengläubigkeit verfallen, sondern wirklich einfach, kann man ausprobieren, kann man schauen, ob da wirklich so ein Schatz drin ist, der Orientierung gibt. Und das bringt schon auch schön, sage ich mal, Kraft auf die Straße. Oder eben Dünger aufs Feld, aber so ein natürlicher Dünger. Und der dritte Teil ist ja dann eben die Antriebe, ja, zur Selbstentdeckung. Also was lässt dich in Bewegung kommen? Da würde ich jetzt noch gern was draus lesen. Also da gibt es nämlich drei Antriebe. Den Wunsch, der sich in einen Ruf verwandeln kann. Dann die Neugier auf dich selbst. Über die rede ich ja gern viel, weil ich habe die echt angefangen so zu trainieren, dass ich echt denke, netzlos, Flo. Und es war auch so geil heute Morgen. Natürlich kleines Konfliktchen mit Niki, schön beim Matcha Latte. Hatte ich mal eine geile Sache, die sie geil fand. Und dummerweise hatte ich dann noch eine Zusatzidee, die nicht mehr so geil für sie war. Und schon war ich schön in der Blockade und versteift. Und sie hat dann einfach gesagt, du könntest jetzt ja auch die Kurve woanders drum nehmen jetzt. Und ich so, nein, nein. Ja, ich will jetzt hier angeschissen bleiben und enttäuscht. Oder? Und dann merkst du halt wieder diesen Krampf und dann über diese Neugier, aber wie wäre es jetzt, wenn ich sie berühren würde? Wäre es wär, wenn ich Niki einfach berühren würde und mich eigentlich in ihr Feld einlassen würde und sich der Krampf, du, das hat sich ganz gut angefühlt. Und das kam aber aus diesem Antrieb der Neugier. Ja, wie bin ich denn? Kann ich denn jetzt wirklich aus dem raus, wenn ich jetzt da irgendwie was mache, was eben in Bewegung ist oder in Kontakt bringen ist, über Berührung und noch zwei, drei andere Sätze? Geht das? Hey, es ging. Und das ist ein ganz kleiner Entscheid. Also eben, also Wunsch wird zum Ruf, Neugier auf sich selbst. Und das dritte ist dann eben super. Das ist dann die unfreiwillige Variante, Krise. Genau, da ist die Dringlichkeit dann relativ klar. Yes, also ich lese euch kurz vom Einstieg zum Wunsch was vor. Und dann, genau. Here we go. Ein Wunsch wächst langsam in dir heran. Und er ist selten plötzlich da, sondern er entwickelt sich. Wie ein leiser Ruf, der dich im Gefühl der Stagnation erreicht. Du testest den Gedanken immer mal wieder, wie es in einem anderen Job wäre, wie deine Beziehung leichter sein könnte oder wohin es in den nächsten Urlaub gehen könnte, bis der Wunsch konkrete Gestalt annimmt. Dann kann es sein, dass du den starken Impuls erhältst, nach Amerika auszuwandern, trotz aller Bedenken, trotz der Politik, die dir nicht zusagt, trotz Trump und fehlendem Job. Oder du zweifelst an einem Job, weil du zu viel mit den Händen herstellen möchtest. Du sehnst dich nach einem neuen Zuhause, nach mehr Platz, frischerer Luft oder kürzeren Wegen. Der Wunsch wird zum Ruf. Je konkreter der Ruf wird, desto lauter wird auch die innere Gegenstimme. Das Erleben wird eindrücklich bei den Heldinnen und Heldenreisen. Es ist ein Feuerwerk an Gegenargumenten. Das Sicherheitsdenken wirkt gegen die Sehnsucht, gegen den Ruf. Am ersten Tag bauen wir den Helden mit seinen Träumen und Visionen auf, doch du kannst zuschauen, wie am Abend bereits der Dämon, die Dämonin dazwischen grätscht, nach dem Motto, jetzt ist aber auch mal okay hier, scheiß Heldenparty. Dort meldet sich nachts bei den Leuten das Imposter-Syndrom, tagsüber noch die tollen Ideen gefeiert und in Hochstimmung Pläne entwickelt, beginnen die Mini-Prozesse oft schon in der Nacht. Die Teilnehmenden machen sich selbst klein, so ein Held bist du jetzt auch nicht. Naja, für Amerika hast du ja nicht mal die Kohle. In der Heldinnen- und Heldenreise provozieren wir diese Pole und lassen sie sich gegenseitig hochschaukeln, um den Engpass zu erreichen und dich auf die Konfrontation vorzubereiten. Für das neue Leisten ist daher der Wunsch ein wichtiger Anfang und Treiber. Er ist eine wichtige Kraft für den Ruf mit der Frage, wie ich wirken und was ich in die Welt bringen möchte. Anschließend gilt es, den Widerspruch zwischen Sehnsucht und Sicherheit aufzulösen. Hier beginnt auch die Selbstentdeckung. Wie filtere ich heraus, ob es mein eigener Wunsch ist oder etwas, das ich von anderen übernommen habe? Wie kann ich mich auf den Weg machen? Welche Ressourcen kann ich nutzen? Erst danach geht es konkret um die Umsetzung. Wo nehme ich das Geld? Wie finde ich die passende Wohnung in Amerika? Wenn du den Wunsch herausgefiltert hast, kannst du ihn über kleine Handlungen verifizieren. Das sind kleine Schritte, die dich mit deinem Wunsch verbinden, bis du innerlich ganz klar damit geworden bist. So wippst du zwischen Sehnsucht und Sicherheit, bis du den nächsten Schritt machen kannst. Ja, genau. Also das ist ja eigentlich ein schöner Alltagsprozess, kann man sagen, den du sicher kennst, dieses Tanzen zwischen den Polen, egal welche Pole, soll ich nicht, ist vielleicht eine Übersetzung. Und in den Heldinnen und Heldenreisen ist das natürlich eigentlich dann das Programm, wo du der Protagonist, die Protagonistin bist. Deswegen ist es dort am eindrucksvollsten zu erleben und zu sehen. Aber eigentlich ist das was, was wir jeden Tag haben. Soll ich nicht, ist wahrscheinlich die Hauptfrage da drin.
Genau. Du hast ja, um wieder in diesen Business-Kontext zu kommen, an der Stelle würde dein Buch ja, sagen wir mal, andersrum. Also wir sagen ja, als das Selbstständigsein selbst ist schon krass eine Herausforderung an die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit. Und gleichzeitig, wenn du das jetzt unternehmerisch denkst, denkst du ja auch daran, dass du ein Team hast. Und was würdest du denn jetzt empfehlen, diese Art der Herangehensweise, die du jetzt gerade vorgestellt hast, wie würde sich das im Team umsetzen lassen?
Ja, ich glaube ja eben, dass es über das Führen von Bewusstsein geht. Das heißt, für mich ist eigentlich das, was ich als erstes angehe, nicht die Performance eigentlich per se, sondern eigentlich das Bewusstsein im Unternehmen. Und wo kann ich im Unternehmen anfangen? Naja, okay, bei mir. Also wie verstehe ich eben Leistung? Wie verstehe ich mich als Führungsperson? Und wo ist das Bewusstsein für die Zusammenarbeit zwischen mir und dem Team oder einfach ich im Team und das Team und die Teammitglieder untereinander? Und das Bewusstsein, wie wir Zusammenarbeit sehen, gibt uns ja erst das Material, um dann zu sagen, wie wir es gern gestalten würden. Weil sonst ist es einfach nicht klar. Und wenn ich das nicht weiß als Führungsperson, wie soll ich denn da führen? Also es ist wirklich, ich glaube, ich spiele es auch momentan noch runter, aber man kann es wirklich auch ganz groß machen und sagen, Leute, mit dem Blindflug wird es nichts. Ja? Und wenn ihr jetzt noch 50 Leadership-Kurse macht, wo euer Team nicht dabei ist und ihr dann die Übersetzungsarbeit leisten müsst, da ist das Team einfach abgeschnitten. Wenn das nicht zusammenwächst, wird es nichts. Es wird einfach nichts. Es bleibt dysfunktional. Und jetzt kann man versuchen halt, keine Ahnung, andere Maßnahmen zu machen. Klar, gibt 1000 gute Sachen, aber irgendwie merke ich so, hey, ohne Bewusstsein wird es nichts. Und ich hatte wieder so Erlebnisse, wo ich merke, wenn das Bewusstsein nicht da ist, ist es wirklich richtig unternehmerisch gefährlich. Und zwar so.
Dann gehst du ja noch, also das, was ich kannte, bis ich dich kennengelernt hatte, dass es so Tests gibt, was für ein Persönlichkeitstyp du bist. Und dann nach dem Motto, es gibt die roten, gelben, grünen und blauen. Genau. Und dann ist, setzt man am besten ein Team so zusammen, dass von jeder Farbe in Anführungsstrichen jemand da ist, auch wenn die Roten und die Blauen vielleicht nicht so sich so miteinander so wohlfühlen. In dem Team ist es wichtig. Du gehst aber ja jetzt nochmal ein Stück weiter mit den Arbeitspräferenzen, die ja letztendlich mit, also wahrscheinlich auch mit dieser Persönlichkeitsstruktur zusammengehen, aber nicht automatisch. Hm. Und das ist was, was mich tatsächlich auch fasziniert hat, dieses, erstmal rauskriegen, wie arbeite ich denn am besten? Was brauche ich dafür? Und zwar bis ins Kleinste hinein, bis, also an ein Beispiel führst du dann aus in dem Buch über die Frage, wie vereinbare ich einen Termin?
Ja, genau.
Und der eine, der braucht es irgendwie 3 Wochen im Voraus, damit er sich sicher fühlt. Und der andere sagt so, ich müsste da mal eben was mit dir besprechen. Klopf, klopf, hallo, hier bin ich. Ich hätte da mal eine Frage. Und wie man dann im Team mit diesen unterschiedlichen, was braucht der Mensch, Bedürfnissen in diesem Arbeitskontext umgehen kann. Das fand ich auch sehr, sehr spannend, wo es dann eben tatsächlich in diesem unternehmerischen Rahmen gleichzeitig jeweils eine private Frage ist, brauche ich es, um lebendig leisten zu können?
Ja. Mhm. Ja, auf die setze ich viel, auf die Arbeitspräferenzen, das merke ich. Jetzt haben wir auch nochmal viele andere angeschaut, die alle ihre Berechtigung haben. Was man so ein bisschen sieht, ist, dass es halt die gibt, die so ein bisschen etabliert sind, aber interessant ist, dass mit denen nicht so aktiv gearbeitet wird. Also es liegt an der Übersetzungsleistung, die eigentlich noch geleistet werden muss von der Führungskraft, aber auch unter den Menschen. So im Sinne von, ja, du bist blau, warte mal, was war das nochmal? Ja gut, okay. Und dann brechen sie es runter und sagen, naja, du bist der Blaue, du bist halt eben der Strukturierte von mir. Also, und das war mir zu wenig. Also es war mir einerseits die Aussage war mir zu wenig, andererseits war mir das Arbeiten damit, habe ich halt beobachtet, dass das nicht flutscht. Und habe mir gedacht, hä? Ja, das haben wir schon gemacht. Okay, was macht er damit? Ja, und denke mir so, ja, okay, es kann mir ja auch passieren, dass das bei mir passiert, aber ich habe dann die Arbeitspräferenzen gemocht, weil sie nicht persönlichkeitstestmäßig sind. Es geht gar nicht um deine Persönlichkeit, es geht wirklich nur darum, so arbeite ich gern und so lieber nicht. Und eben, so vereinbare ich den Termin gern und so lieber nicht. Mhm. So, und jetzt haben wir dann einen Unterschied und jetzt ist halt die Frage, fahre ich jedes Mal über dich drüber? Mhm. Meinen Sie es wichtiger oder dummerweise, ups, das Bewusstsein darüber, dass du es eben so magst und dein Bewusstsein, dass ich so mag, lässt uns in Sprache und in Verhandlung und in wie wir aufeinander zugehen, eben anders agieren. Und was ich auch schön finde, ist, jeder von uns beiden hat das Recht zu sagen, hey, aber jetzt würde ich es gern in meiner Präferenz machen, weil jetzt brauche ich es gerade so. Mhm. Oder ich kann sagen, hey, ich kann mich für meine Präferenz einsetzen. Hey, du fährst jetzt wieder drüber, du bist jetzt das fünfte Mal da. Ich erlaube mir jetzt zu sagen, das Mal übrigens, dann bitte so laut, wie ich es mir wünsche. Und diese Legitimierung, also diese Legitimation, dass ich das in die Sprache, in den Alltag einbaue, ohne dass es eine Verletzung auslöst, eine Kränkung, weil man ja auch wieder aus unserer Schweizer Swicker, Studie zur mentalen, also psychischen Gesundheit am Arbeitsplatz gesehen haben, 57% der Krankheiten entstehen über Kränkungen und Konflikte, dann würde ich ja mal sagen, ist das Verhandeln über die Arbeitspräferenzen ein major Beitrag, dass wir uns anders begegnen.
Mhm. Betriebliches Gesundheitsmanagement.
Da ist es. BGM. Ja, das wird ja reinpassen, das Buch auch, muss man sagen. Also für wen ist es denn? Hey, es ist wirklich, glaube ich, für all die Menschen, die momentan, also die wirklich viel vorhaben, die es mögen, dass sie viel vorhaben, aber eigentlich immer wieder genötigt sind irgendwie, ich muss fokussieren, ich muss jetzt fokussieren. Ja, temporär mag ja das sein, aber dich mal als Wesen der Vielfalt wahrzunehmen, gibt schon mal so viel Raum und Frieden. Du kannst dann immer noch temporär schauen, was jetzt gerade wichtig ist. Aber ich möchte eigentlich Menschen, die merken, ha, war es schon immer so eng? Und wenn ich jetzt ein bisschen die Enge weiten möchte, wie geht denn das? Ja, wie könnte denn das? Ah, der Flo hat eine Geschichte, ah, der Flo hat was ausprobiert. Da kann ich mal reinlesen. Und das ist auch so im Buch so eigentlich, dass man da wirklich einfach irgendeine Seite, zack, aufschlagen kann. Und dann hat es entweder Seiten oder es hat Aussagen, die dich eben auch in Bewegung bringen. Und von dem her ist es auch schon ein bisschen Workbook, obwohl ich jetzt so das wirkliche Workbook, das kommt ja als nächstes noch dann raus. Ja? Lebendig worken. Genau.
Ja. Ja.
Also es geht um eigentlich wirklich Menschen mit Verantwortung, ob jetzt wirklich Führungsposition per Position oder laterale Führung in Teams, die sich den Weg noch ein bisschen anders gestalten möchten in der Zusammenarbeit, quer, hoch, runter. Und die diese Räume gern ausloten möchten, wie dieses aus der Quelle Agierende mit dieser, ich nenne sie noch, diese Energierückgewinnung funktioniert. Mhm. Ich arbeite, indem ich aber auch was reingebe, das relativ schnell eigentlich auch zurückkommt. Ich habe das Bild schon von eigentlich dem Elektroauto fahren. Also du gibst halt Gas, da brauchst du Energie, dann lässt du los das Gaspedal und dann, wenn du runterfährst, fängt es eigentlich schon an, wieder zurück Energie zurückzugewinnen. Und ich finde halt Gas geben, loslassen und dann Energie zurückbekommen, ist halt schon ein schönes Bild. Ja.
Und was, also was ich glaube, ich habe es schon gesagt, ich weiß es nicht, für den Fall, dass ich mir noch nicht ganz klar ausgedrückt habe, dieses im Team, wenn das im Team so etabliert ist, wie viel mehr Energie wird dadurch freigesetzt? Also Energie in Form von Freude, also Lebendigkeit ist ja für mich, hat diesen freudvollen Aspekt dabei. Mhm. Und ich für mich alleine kann das vielleicht relativ einfach, aber wenn wir das aufs Ganze, auf ein Team von, keine Ahnung, 10, 12, 20 Leuten, also grandios, was passiert dann, wenn dieser Funke wirklich so überspringt und so eine Offenheit da ist und letztendlich, also meine Vision wäre dann eben auch eine Begeisterung für den anderen und für die Andersartigkeit des anderen. Mhm. So, oh wow, du hast schon wieder 20 neue Ideen. Okay, ich gehe mal umsetzen und dann darfst du dich darüber freuen, was das Ergebnis von deiner Idee wirklich in der Umsetzung ist. Das sind ja auch so diese Pole, die einen, die übersprudeln vor Ideen und keine umsetzen.
Ja, genau.
Und die anderen, die so ganz so puzzle und dann sich daran freuen, wie sie sehen, wie das wird und wächst. Mhm. Und ja, also das ist das, mit diesem Buch für mich auch steht, diese Vision, was möglich ist, wenn wir wirklich zusammenwirken in so einem wertschätzenden, also wirklich den anderen als Bereicherung wahrzunehmen.
Genau, ja, und da arbeitet ja auch diese Komplexität ja auch gegen uns, nämlich dass wir halt einfach nicht alle geil finden. Ja? Also es nutzt eben, also es ist wirklich interessant, es nützt nichts, wenn wir, also ich finde sowieso das Schlimmste, wenn man das Team und dieses Unternehmen als Familie denkt, weil ich glaube, falscher geht nicht, also du schmeißt einfach die Mutter nicht raus, das ist mega anstrengend, das kann gar nicht, also das macht so einfach nicht. Ich denke halt doch einfach gern, als dass das Team halt eine Community ist, eine Gemeinschaft, ja, aber es ist eine künstliche Gemeinschaft, sage ich immer, und das sind alle immer so überrascht, oh, sage ich ja, hey Leute, ihr seid alle nur dort, dass ihr Geld verdient, als erstes, so, und dann ist vielleicht der Job noch cool, oh, dann ist der Arbeitsplatz vielleicht noch less, oh, dann sind die Menschen tatsächlich noch angenehm, oh, jeder, ah, nee, okay, haben wir dann noch irgendwelche geile Benefits, ja, schon, 6 Wochen Urlaub, ja, dann geil, so, okay, wie viel ist jetzt da wirklich Gemeinschaftslove? Weißt du? Ja. Also ist nicht, ja, und das ist auch okay, aber der Umgang damit, da hilft das Bewusstsein über Präferenzen, glaube ich, sicher. Mhm. Und man weiß ja auch aus Studien, dass wirklich Teams und auch Führungskräfte, die wirklich mit emotionaler Intelligenz arbeiten, also die Selbstwahrnehmung hochhalten, den Umgang mit Triggern, anders angehen, die Werte und Motivationen irgendwie klar haben, auch die Visionen irgendwie geschärft haben gemeinsam und auch die Empathie dann, okay, wann fängt die an und hört die auf und das kann nicht nur nett sein, nee, es ist klar sein. Aha. Also, dass dann quasi die Teams krass anders performen. Also eben, da gibt es Messungen, innovativer, viel mehr Ideen, aber auch auf den Boden gebracht, Zufriedenheit hoch, muss sich aber trotzdem den ganzen Tag in den Armen liegen. Also, und die Romantisierung von, we are, nee, aber im Sinn von, gemeinsam macht das irgendwie Sinn und ich mach's gern mit dir. Und fuck, bist du anders. Aber wir haben einen Umgang, und zwar einen bewussten. Das ist schon, ich will einfach nur noch so arbeiten, mich kotzt alles andere an. Und das ist halt schon krass, weil da fallen jetzt halt natürlich auch ganz viele Menschen auch für mich dann wie weg, wo ich sonst einfach über mich drüber gefahren bin, im Sinn von, es ist dann vielleicht ein cooler Auftrag oder a chance of my life, hatte ich alles schon. Aber alt, bewusst geht eben dann nimmer. Und das finde ich das Schöne. Das Buch wird dir wahrscheinlich ein paar Bewusstheiten anbieten. Und wenn du sie dann reinsickern lässt und merkst, das sind auch deine, wirst das nimmer los. Edge. Ja? Und dann fängst du an umzubauen, ohne dass du irgendwie sagen musst, ich muss transformieren. Nee, du bist schon transformiert, weil du willst es einfach so nicht mehr.
Genau. Und wenn der Leser, die Leserin, die jetzt das Gefühl hat, das ist ein Samen, den würde ich gerne bei mir keimen lassen. Und damit es schneller geht, kann man sich ja an dich wenden und bei dir auch das ein oder andere Programm dann buchen, wo dann das ein oder andere Thema nochmal vertieft genauer angeschaut wird.
Ja, genau. Also es ist wirklich nicht jetzt einfach ein Buch, das mal so theoretisch da ist, sondern wir sind, und mit wir meine ich mich und mein Team, weil da habe ich Menschen, die diese Interventionen sozusagen können. Wir haben jetzt auch neu das Be Water Program, ja, für quasi fluide Teams oder fluides Leadership, wo eigentlich 90 Tage Begleitung, drei Hauptimpulse, wir mit dir in diese Transformationen reingehen, und zwar recht mutig und steil, und an diesem Bewusstsein arbeiten, das euch einen anderen Boden legen kann. Das heißt, wenn das Buch dann quasi bei dir was bewegt, dann sind entweder wir da für Gespräche oder wir sind für wirklich dann hands-on reingehen. Ja. Und da ist auch so, dass wir uns momentan jetzt nicht total in den Vertrieb werfen und jedem das verkaufen wollen, sondern wir brauchen ja auch die Ressourcen, um bei jemandem wirklich mitzugehen. Und deswegen werden wir auch da sicher gut aussuchen, wo wir auch sehen, okay, da haben wir jetzt eine Chance, und gut beobachten, was braucht es denn vielleicht noch an Vorbereitungen, bevor wir dann wirklich reingehen. Weil dieses, war nett, aber ist jetzt halt nicht so nachhaltig, ist verpufft. Das haben wir jetzt 15 Jahre gehabt in diesem Transformationstheater. Insofern, come on. Es geht auch anders, ja, und das würden wir gerne auch.
Genau, und dann, also kann man sozusagen nochmal weiterdenken, das Buch ist quasi wie so der Nährboden, also wenn du das Buch liest und dich auch auf die Fragen, die du da auch nochmal grafisch ja hervorgehoben hast, sich darauf einlässt, ist es ja da auch so, dass im Anschluss so ein Programm, solche 90 Tage, also du steigst mit einem anderen Level, mit einem anderen Bewusstsein ein in so ein dann selbstgewähltes Programm. Auch dafür ist dieses Buch eine ganz, ganz tolle Vorbereitung, die ja, also wirklich so wie ja so ein gepflügter Acker. Und der Dünger liegt auch schon parat.
Ja, und ich glaube auch darüber hinaus, ich glaube im Nachhinein kannst du wirklich das Buch, musst du nicht von A bis Z lesen, ich lese so Bücher nicht, also habe ich meins sicher nicht so gemacht, also du kannst es wirklich irgendwo aufschlagen und halt schauen, was gerade da vielleicht für eine Fragenseite ist oder eine Zitatseite aus dem Buch, das dich wieder inspiriert, wieder trägt, wieder eine gewisse Bewusstheit aktiviert, und ich glaube so arbeiten wir schon an der Nachhaltigkeit. Einerseits wir, die reinkommen, andererseits das Buch, das Impulse setzt, andererseits auch unsere Plattform, auf der es dann Online-Kurse, E-Mail-Sequenzen zum Refreshment einfach gibt, damit man am Thema dranbleiben mag. Ja. Und es hat schon auch mit Hingabe zu tun, ja. Also es ist nicht einfach, ich arbeite mal weiter hier, wird schon, der Lohn kommt und ja, die nächsten 5 Jahre halt ja auch noch durch. Das ist halt, also das kann man machen. Gell? Also ich finde immer, ich will euch gar nicht belehren. Aber die, die es merken und sagen, nee, fuck, ich würde schon gern 5 Jahre, weil ich mag's hier, aber anders. Für die, glaube ich, wäre ich gern am Pier im Hafen.
Ja, genau. Und dann eben diese Reise, die ja dann auch eine gewisse Weile dauert. Also unterschiedlich lang wahrscheinlich, für jeden unterschiedlich. Aber es ist eine Reise.
Mhm.
Und wir wissen nicht, welche Abenteuer aufkommen währenddessen.
Ich voll nicht.
Ja, so, in dem Sinne war ja auch diese 2 Jahre für dich auch eine Reise mit dem Buch.
Das ja sowieso. Es ist eindrücklich gewesen, wo ich da, mit was ich da in Kontakt kam, in mir, über mich. Trotz all diesen eben Therapien, die ich ausprobiert habe, Ausbildungen, Retreats, die ich selber als Teilnehmer dabei war und so weiter. Wow, das Buch ist wie nochmal ganz eine eigene Abteilung, ganz eine eigene Reise. Und ganz interessant war sicher das Thema des Selbstzweifels. Also das war sicher eines der Hauptthemen. Also halt wirklich dieses, das ist aber lustig, weil ich weiß gar nicht, ob es meins ist. Ja, den Scheiß liest ja keiner von dir. Oder gibt es sogar ein Buch, Nobody Reads Your Shit. Sage ich mir, ja gut, und dann die Tipps drin sind wieder der gleiche Kack wie alle diese Mainstream-Sachen, wo ich sage, Mann, ey, ehrlich, kann man das nicht liebevoller vermitteln? Und da hat mir schon auch der Casey Neistat, so ein YouTube-Ding, Influencer, der hat, also da war eine Mitarbeiterin von mir, war an dieser YouTube-Konferenz in San Francisco, wir hatten ja eben so, das kommt im Buch eher auch vor, so ein Weiterbildungsfonds. Und das Geile war, dass meine Leute dann gefunden haben, hey, ich mache lieber einen, aber dafür geil pro Jahr. Wir haben gedacht, ach Leute, dann haben die gepoolt und sind halt irgendwie, was weiß ich, nach Asien geflogen, Scrum Master gemacht, nach San Francisco. Okay, aber sie war dort und er hat dann einfach gesagt, everything has been said, everything has been done, but not by you.
Ja.
Und das ist mir schon auch mega geblieben. Weil jeder ein Recht hat, seine Stimme eben zu erheben, zumindest in den Ländern, in denen wir jetzt gerade leben. Und das ist ein mega Privileg, dass wir das dürfen. Ja. Ungefiltert. Ich habe gerade jetzt auch wieder über so DDR-Dokus geschaut. Also das ist wirklich ein anderes Ding. Das ist nicht so weit, muss man nicht so weit gehen, ja, und auch historisch nicht so weit. Also darf man nicht sagen. Und die Cancel Culture hat ja diesen Ding schon wieder da. Aber je mehr wir quasi einfach auch, wo wir dieses Privileg haben, von dem Gebrauch machen, umso mehr können wir einfach gewisse Sachen einordnen, helfen. Und es bleibt aber dabei, wie mit der KI. Hey, liebe Menschen, du bist der letzte Filter. Was du reinlässt, was du nicht reinlässt und was du daraus machst.
Ja.
Und Verantwortung wirst du nicht los.
Ja.
Genau. Ja, genau. Also das war so, der Schreibprozess war auch nochmal therapeutisch und das würde ich schon auch gern wirklich auch offenlegen, weil ich das auch mag, ist, wie wir zusammengearbeitet haben, weil das vielleicht ja auch noch ermutigt. Du hast ja einerseits deine 100-Tage-Challenge, wo man rein kann, für die, die gern diszipliniert schreiben, würde ich mal sagen, oder?
Komm ja, die auch gerne schnell das Ergebnis haben wollen, ja.
Mhm. Genau. Und da ist vielleicht ja auch ein Thema, das wirklich schon lange gärt in dir und einfach nur noch raus muss. Das ist was anderes, als wenn man eben noch Dinge erfinden muss auch, ja, oder will. Also ich finde schon, das erste Buch ist vielleicht schlauer, wenn du was nimmst, wo du es einfach, oder? Was raus?
Ja.
Schon da ist.
Ja, also wenn wir jetzt die 100-Tage-Challenge, endet zwar nach 100 Tagen, aber das heißt ja nicht, wenn du das Buch nicht in den 100 Tagen geschrieben hast, dass du es nicht danach noch weiterschreiben kannst. Also ich mag das tatsächlich auch nicht zu sagen, hey, das dann ist Schluss und dann gibt es mich auch als Begleitung nicht mehr, so ein Quatsch, sondern du hast eine Chance ergriffen zu sagen so, oh, ich wollte sowieso und das ist jetzt eine super Gelegenheit, die nehme ich jetzt wahr. Das ist ja auch in einer kleinen Gruppe, das Setting passt ja auch gar nicht für jeden. Und das andere ist eben diese individuelle Begleitung, so wie wir das gemacht haben. Und dann ist die Form sowieso eine andere. Genau.
Ja, genau. Genau, und ich habe es eigentlich wirklich so gemacht, dass ich alles mal eingesprochen habe in ChatGPT, aber eben nur wegen Transcript. Wir haben immer wieder ausprobiert, hey, schreib mal in Sachbuch, Art, irgendwas, das war alles so öd. Also insofern, Leute, schreibt den Scheiß nicht mit KI, also quasi als Support. Aber dieses, ich will ein Sachbuch machen, schreib mir das, da kotzen die Leute schon nach der dritten Seite vor lauter Leere. Das funktioniert ehrlich gesagt wirklich nicht. Es braucht diese kleinen Wörter dazwischen von dir und es braucht diese Abschnitte, wo man dich total fühlt. Von dem her, ich habe reingeredet, die Transkriptionen habe ich dann in ein Word-Doc reinkopiert, pro Kapitel. Was ich gemacht habe, das war schon noch interessant, ich habe die KI immer gefragt, dass sie mir Vertiefungsfragen stellt, nachdem ich was eingesprochen habe. Das hat eine Zeit lang recht gut funktioniert, aber lustigerweise war ich fast dann, die hat mir zwar so Fragen gegeben, aber ich habe, weil ich das mir selber schon so wie eingebaut habe, dass ich vielleicht noch Vertiefungsfragen, wenn ich dann was ausgeführt habe, stellen könnte, hatte ich schon selber Fragen und habe dann immer eigentlich von dem auch schon weitergemacht. Das war auch ein lustiger Effekt. Cool. Ja.
Ja.
Dass die Folgefrage war schon eigentlich, während ich mein Zeug erzählt habe, hat sich die in mir schon gebildet.
Hat die Intelligenz weiterhin vor dem Bildschirm gesessen?
War der Wahnsinn. Olli, 1:0 Mensch. Maschine. Ja, genau. Und das haben wir dann rüberkopiert und dann hat mir die Cordelia wirklich geholfen, dass das irgendwie in einen roten Faden kommt. Trotzdem ist es auch ein Stil von mir oder auch authentisch, dass ich springe, dass ich quasi Gedanken reinhole, die jetzt nicht nur im Faden drin sind. Das heißt, ich mache Assoziationssprünge. Die hast du mir auch wirklich liebevoll gelten lassen von Zeit zu Zeit. Aber du hast mir wirklich geholfen, dass diese Kapitelgedanken dann irgendwie in eine Form kommen. Da bin ich wirklich sehr dankbar. Das war unsere Zusammenarbeit, die hast dann du geschrieben. Dann habe ich nochmal drüber geschaut, nochmal Sachen angereichert und so sind wir eigentlich zum Ziel gekommen. Und zum Schluss dann habe ich dann nochmal schön reingebuttert, weil ich dann irgendwie in mein 21-jähriges Ich als damals Solografiker gehüpft bin. Und das ganze Buch noch selber gelayoutet und gestaltet habe mit diesen Zwischenseiten. Die Idee kam dann noch.
Ich glaube, du hättest es nicht ausgehalten, wenn das jemand anderes gemacht hätte. Es wäre nicht gegangen.
Und ich hätte mal ja so, es ist ja lustig, weil ich ja eigentlich mir bei diesem Lieblingsverlag in der ersten Runde mir das ja so gewünscht hätte, ja, dass die mit ihrem großen Wissen für Papier und Farbe und so, aber ich glaube auch, ich wäre gestorben.
Ja.
Und das ist auch was, also dieses Finden von wie ich das Buch gern hätte, oder? Und wie viel rede ich mit und wie viel darf ich mitreden? Das formt ja eigentlich alles dann auch mit welchem Verlag. Ich wäre auch jetzt nicht so schnell rausgekommen. Ich meine, wir wären jetzt im Lektorat, die hätten das jetzt mal gelayoutet. Das heißt, es wäre irgendwie im Frühling frühestens rausgekommen. Und ich meine, das ist auch was, das halte ich nicht aus. Also ich bin fertig und wenn ich fertig bin, kommt's raus. Punkt. Oder?
Genau. Mhm.
Das hast du auch sehr schön unterstützt. Genau, insofern, das war auch nochmal eine schöne, liebevolle Phase, auch zwischen uns dann einfach. Es war echt cool, weil ich habe gesagt, du musst nichts, aber ich würde es dir gerne erzählen, wo ich stehe. Dann hast du so eine Netflix-Serie quasi in WhatsApp bekommen. Und und so sind wir dann eigentlich zu diesem finalen Ding gekommen. Wir hatten eigentlich mega Glück mit dieser Abnahme auch dann bei Amazon,
ja,
dass wir da gut durchgeflutscht sind. Und eben nicht noch 7000 Sachen hatten, das war auch sehr angenehm, da kenne ich auch andere Stories. Und ja, wir sind jetzt aktuell noch bei Amazon, das ist servicemäßig echt alles sehr geil, das ist alles quasi unternehmerisch auch natürlich semi-optimal. Es wäre jetzt geiler mit der kleinen Druckerei und mit der kleinen Buchhandlung, aber schlussendlich ist es krass, du schaltest das Buch auf, es ist Donnerstag, es ist alles da, die Leute haben das Buch, bestellen es am Samstag und haben es am quasi Montag in Deutschland und jetzt Mittwoch in der Schweiz. Also es ist einfach auch ein guter Service. Und deswegen haben wir uns jetzt mal für das entschieden. Aber jetzt über das BOD kommt es ja auch in die kleineren Läden, wenn ihr das eben, oder?
Genau.
Hast du was ergänzend noch zur Zusammenarbeit?
Also ich wirklich nochmal, du kannst wirklich, wirklich stolz auf dich sein. Und da stehen so viele wunderbare, inspirierende Dinge drin. Und die sind ja alle wirklich in der Tiefe ausgelotet. Das macht dein Buch auch nochmal sehr, sehr wertvoll. Also da steht nichts drin, wozu du nicht hundertprozentig stehst. Ja, und das, also das, ja. Deswegen stehe ich auch 100% hinter diesem Buch. Und ich bin sehr dankbar, dass du, ja, nachher doch Alwin aufs Logo gesetzt hast.
In grün. Ich wollte es jetzt erst weiß, hast du gesagt, mach doch mal grün.
Ja.
Ich bin sehr froh, dass es grün ist, übrigens. Macht sehr viel Freude, dass es ja, grün daherkommt.
Ja. Genau.
Yes. Ja, also schaut euch mal das Cover an. Wie gesagt, es scheinbar trennt es, also sind es zwei Pole da drin, was die Menschen haben, aber es steht ja auch fett, lebendig, tot. Das sind jetzt ja auch jetzt nicht quasi ein Traumpaar, sondern es ist auch eher mal Pole, die aufeinander zutanzen müssen. Und der Candy Skull, der ist wirklich von dem Dia de Muertos, wo man eigentlich das die Verstorbenen feiert, ja, und den Tod feiert. Ja. Und zwar bunt und freudvoll. Und deswegen eben auch, falls es sich schon irgendwie etwas tot anfühlt bei dir, dann mal's mal an. Vielleicht ist es ja dann schon mal bunter und kommt was in Bewegung. Das mal als eines Ding, ja. Oder wenn du einfach sagst, hey, ich will gar nie dorthin kommen, na, dann nachher schmück es aus. Also ist deswegen auch der Candy Skull mit den Rosen und den Blättern und so weiter. Man kann eigentlich alle Räume, so gut es geht, selber schmücken, ja? Und gestalten. Das ist, glaube ich, schon auch eine Core Message. Und den Raum dafür, den gibst du dir. Ja, Cordelia, schauen wir mal, was wir noch alles vorhaben. Ich bin wahnsinnig in Projektlaune, merke ich.
Ja.
Danke nochmal für das Raumhalten, für diese Möglichkeiten, mich hier bei dir auszutoben, auszudrücken und mir da auch mal Stirn zu bieten, aber dann doch wieder mich in die Gänge zu bringen. Und das hast du geschafft. Trotzdem hat es 2 Jahre gedauert und nicht 100 Tage. Ich bin halt diese Art von Autor. Bin gespannt, wie es bei Folgeprojekten sein kann.
Ich danke dir für dein Vertrauen. Ja.
Ja. Auf das schöne gemeinsame Buch.
Ja.
Auf dass es euch gefallen wird, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ja, der Link ist dann in den Beschreibungen. Für die, die es kaufen wollen, auch der Link zu der 100-Tage-Challenge von Cordelia. Wie man da eben zum Buch, es werde Buch, wie das wird. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch auf dem Kanal eurer Wahl, bei mir oder bei Cordelia. Und ob es Buch ist, ob es das 90-Tage-Programm ist, ob es, hey, was kann ich sonst noch da tun, dann lass uns in Kontakt gehen und das Bewusstsein aufs nächste Level bringen. Danke, Cordelia.
Danke.